Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2-0 beim VfL Wolfsburg, 0-5 gegen den FC Bayern München. Philipp Meisel, Marco Schumacher, Folge 184, herzlich willkommen.
Picke-packe volle Sendung, wie immer. Ich freue mich, dass wir hier zu dritt nochmal aufarbeiten dürfen, was beim VfB so kurz vor Weihnachten los ist. Marco, grüß dich.
Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir freuen uns auch, dass du dabei bist, weil wir natürlich neben den ganzen sportlichen Themen, die wir zu besprechen haben, also zwei Rückblicke und auch eine Vorausschau auf das letzte Spiel vor Weihnachten beim 1. FC Köln am Sonntag, weil wir natürlich auch sprechen wollen über die vereinspolitischen Themen, die jetzt wieder aufgeploppt sind, zuletzt in den vergangenen Wochen. Ihr erinnert euch, wir haben vor zwei Wochen mit Carlos Ubina gesprochen, unter anderem auch über das Interview, das Sportdirektor Sven Mislintat hat unserer Redaktion gegeben hat, und mittlerweile gibt es weitere Entwicklungen, neue Entwicklungen, auch Spekulationen. Und wir versuchen einfach für euch so ein bisschen den Status quo darzulegen und einfach auch mal zu gucken, wie sich das alles denn möglicherweise entwickeln könnte. Und da ist natürlich Marco Schumacher, ja, ein Gast, der wie gerufen kommt. Philipp, aber ich würde sagen, zuerst schauen wir mal zurück auf die beiden Kicks, ne?
Das machen wir sehr gerne. Es kommt ja nicht allzu oft vor in einer Saison, dass wir drei Spiele zu besprechen haben in einer Woche. Weswegen, das kann ich euch schon mal verraten, es in dieser Folge kein NLZ Newsflash geben wird. Den gibt's aber dann dafür am Freitagmorgen als Spezial in der App für unsere Nutzer. Womit legt man denn los, Christian? Für mich so das erste Thema, was ich mir irgendwie notiert hatte, noch vor dem Spiel in Dortmund oder sogar eigentlich noch danach, hatte keiner den VfB mehr so richtig auf der Rechnung. Manche haben keinen Pfifferling mehr auf ihn gesetzt. Dann legt er zwei ungeschlagene Spiele hin und in Wolfsburg legt er dann das dritte nach. War es für dich überraschend, dass der VfB beim VfL was mitnehmen konnte?
Nein, war es nicht. Was aber nicht nur, das gebe ich ganz ehrlich offen an der Stelle zu, mit der Verfassung des VfB Stuttgart zu tun hat, sondern auch ganz wesentlich mit der Verfassung des VfL Wolfsburg. Also wir haben auch in der letzten Woche darüber geredet, und klar hat der VfB gegen die Hertha viele Fragen aufgeworfen, aber grundsätzlich hat man ja an der Qualität nicht gezweifelt. Und wir haben ja auch gesagt, so Spieler wie Mavropanos und Mangala werden nicht zweimal so eine Leistung bringen wie gegen die Hertha. Und das ist passiert. Und dazu eben ein Gegner, der mehr als angenockt war und immer noch ist, wer auch den letzten Auftritt des VfL Wolfsburg jetzt gegen Köln gesehen hat. Das war ein Gegner, der am Samstagabend wirklich wie gerufen kam. Und der VfB hat es geschafft, wieder ein bisschen das zu bringen, was er auch in der vergangenen Saison immer wieder geschafft hat, nämlich angenockte Gegner nochmal richtig wegzudrücken und wirklich nochmal einen draufzusetzen und diese Situation des Gegners auszunutzen, die schlechte Stimmung, und gleichzeitig sich selbst aber auch wieder ein bisschen zu rehabilitieren für dieses 2-2. Ich zitiere gerne an der Stelle unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger. Ich habe das vergangene Woche extra unerwähnt gelassen und wollte es einfach mal so stehen lassen. Aber er hat in der Taktikanalyse zum VfL Wolfsburg davon gesprochen, dass sie zuletzt, ich zitiere, am Rande des Hühnerhaufens agiert haben. Und ich glaube, das konnte man auch am Samstagabend sehen. Also wie gesagt, Lob an den VfB, sehr solide Leistung. Aber es war natürlich auch ein Gegner, der wirklich, wirklich auf dem Silbertablett dir die Punkte schon hingelegt hat.
Naja, bei dem Gockel, der da an der Seitenlinie rumtanzt, ne? Was willst du auch noch großartig dazu sagen? Ich bin ja kein großer Freund des Herrn Kohfeldt, weiß, glaube ich, jeder. Hab mich sehr gefreut, hab mich auch gefreut, dass meine Ansage in der letzten Woche im Podcast so ein bisschen zum Tragen kam. Ich bin nämlich zum Wettbüro gegangen. Ich habe entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten mal einen Fünfer gesetzt. Normalerweise setze ich immer nur 25 Cent pro Spiel und habe ordentlich Geld eingestrichen damit.
Marco, hättest du gedacht? Auf Ergebnis oder auf
Sieg? Auf Tendenz. Sieg auf Stuttgart. Tendenz. Hast du denn gedacht, dass der VfB da so ein Clean Sheet auch mit nach Hause bringt?
Nee, hätte ich jetzt kein Geld drauf gewettet, das nicht, aber hab mich auch gefreut, und weil, also beim VfB ist es ja anders, finde ich, als bei Wolfsburg jetzt oder auch was man Gladbach erlebt. Also da hat man nicht den Eindruck, dass Grundsätzliches im Argen liegt, ja, dass irgendwie der Trainer nicht die Mannschaft erreicht, dass die Spieler keinen Bock haben und irgendwie sonst irgendwas. Diesen Eindruck hat man ja beim VfB überhaupt nicht, ja. Und sprich, ich glaube, sie gehen wirklich in jedem Spiel mit besten Vorsätzen rein und halten auch zusammen all diese Dinge, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen und auch dann über eine Saison Erfolg erfolgreich zu sein, die sind beim VfB vorhanden. Ja, und jetzt, wie du sagst, haben sie dann dankbaren Gegner gehabt und haben aber auch sehr, sehr konzentriert und konsequent gespielt. Insofern verdient der Sieg und ein Zeichen dafür, ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen, fand ich das.
Wenn wir auch ehrlich sind und die nackten Zahlen uns anschauen, dann hat der VfB in Wolfsburg sein schon drittes Tor in Unterzahl geschossen in der Saison. Das war ja wirklich so der Dosenöffner. Ganz komisches Wort, aber ich verwende es an der Stelle trotzdem mal. Das 1-0 von Dinos Mavropanos, das fiel in einer Situation, als der VfB zu 10 war auf dem Platz, weil Roberto Massimo draußen noch behandelt werden musste und später dann auch ausgewechselt werden musste. Aber in dieser Szene, finde ich, zeigte sich so richtig diese Beharrlichkeit des VfB. Und zwar nicht nur dann von Mavropanos im Abschluss, sondern auch davor von Marmoush, von Koulibaly, die immer wieder gebohrt haben, gestochert haben und den Gegner richtig reingedrückt haben. Wohlgemerkt in Unterzahl. Das war für mich eine Szene, die jetzt vielleicht fußballerisch nicht die schönste war, den Abschluss mal ausgeklammert, aber die einfach gezeigt hat, was diese Mannschaft vorhatte an diesem Samstagabend.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was Schuh gerade meinte. Das ist halt auch ein Signal, dass du an die komplette Liga sendest. Ja, die wissen alle, der VfB ist extrem unbequem. Noch dazu können sie kicken, wenn es läuft. Können sie wirklich Fußball spielen. Und es ist halt keine Mannschaft, die sich auch nur ansatzweise vom Tabellenplatz in irgendeiner Form beeindrucken lässt. Die machen das, was sie machen wollen, unbeirrt, bringen das auf den Platz. Und das ist wichtig in der Situation, in der du steckst. Das ist nur ein Abschiedskampf, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Und es gibt eben einige andere Truppen in der Liga, und da zähle ich Wolfsburg mittlerweile schon dazu, die müssen auch gucken, so langsam, die halt ganz andere Signale aussenden. Und dann hast du zwei Spieler, die mit den Unterschied ausgemacht haben. Einmal Pippo Förster, wie von uns gefordert in der letzten Woche. Er muss vorangehen, er muss auch mal mehr der Mannschaft als Anführer irgendwie dienen. Das hat er getan, noch dazu ein schönes Tor erzielt. Und zum Zweiten Aurel Mangala, der ein schlechtes Spiel hatte gegen Hertha, war gegen Wolfsburg wieder überall, wo es gefährlich wurde, war halt Aurel beteiligt an beiden Toren, entscheidend mit initiiert. Und das sind dann halt, sag ich mal, Qualitätsspieler, die die Konkurrenz so auch nicht hat. Ja. Und dann, das ist vielleicht der mannschaftstaktische Gesichtspunkt, der auch noch, oder was die gesamte Mannschaft angeht, der auch noch einen Ausschlag hat, war einfach so die Struktur, die sie auf dem Platz hatten. Das ist auch das, was du gerade gemeint hast, Christian, mit dem Gegner ständig nerven, da sein, nicht auseinanderbrechen. Und da hören wir jetzt einfach mal kurz, was Trainer Pellegrino Materazzo nach dem Spiel in die Mikrofone diktiert hat.
Ich würde sagen, die Ordnung, auch die Zusammenhalt oder die Geschlossenheit. Ich denke, wir haben versucht, immer weiterzumachen. Auch nach dem 2-0 haben wir weitergemacht, hat man gemerkt, dass wir die Fehler aus vielleicht das letzte Spiel besser machen wollten. Haben eine Chance gehabt mit einem Elfmeter aufs 3-0. Und ich glaube, das ist alles zusammen steht unterm Strich ein verdienter Sieg.
Das war der Trainer. Neben ihm saß ein konsternierter Florian Kohfeldt, der zu dem Zeitpunkt noch immer noch nicht so genau wusste, was eigentlich da jetzt gerade die 90 Minuten zuvor passiert ist. Tut mir fast schon ein bisschen leid. Nicht der Kollege. Eine Szene, die mir noch in Erinnerung blieb, neben dem Field-Interview von Philipp Förster nach dem Spiel, was stark war, der Panenka von Marmoush. Das ist der Zeitpunkt, wo du den Gegner killen kannst, wenn du triffst. Ich verstehe, dass er den so gemacht hat. Wenn du ihn machst, sage ich, muss er halt sitzen, wenn du ihn so machst.
Du verstehst, Marco, dass er den so gemacht hat?
Ja, natürlich. Ich verstehe es ein Stück schon. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, der geht dahin, der hat eine Rechnung offen, der ist von denen ausgeliehen, der wurde gewogen als zu leicht befunden. Und wie halt solche jungen Spieler manchmal sind, die wollen natürlich dann ihre Eier auf den Tisch legen, auf Deutsch gesagt. Und das hat er halt versucht. Und dann muss er aber halt auch sitzen, sag ich. Marco, du als alter
Panenka-Konnoisseur.
Nein, aber ich weiß ja, dass Marco auch gerne Fußball spielt und das auch gut macht. Und hast du schon mal versucht, so ein Zeichen zu setzen?
Also wenn bei uns in unserer Thekentruppe, die jeden Montag bei Eintracht Stuttgart spielt, irgendjemand auf die Idee kommt, so einen Elfmeter zu schießen, dann kostet es aber nicht nur eine Kiste Bier und noch mehr Beleidigungen hinterher. Also das will ich mal vorweg schicken. Ansonsten ich will es jetzt auch nicht dramatisieren und überbewerten, das ist ein junger Spieler, der vielleicht mittlerweile auch weiß, dass das nicht seine beste Idee war, den Elfmeter so zu schießen. Es ist, also ich finde, ein absolutes No-Go. Ja, also egal, ob es gegen einen Ex-Club ist oder sonst was, in der Situation, in der der VfB ist, bei so einem Spiel, mit so einer Mannschaft, bei diesem Spielstand, da schieße ich nicht so einen Elfmeter. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist einfach dumm. Und ich hoffe, dass er daraus lernt. Und vielleicht sind wir froh, dass er die Elfmeter so schießt, weil sonst würde er vielleicht auch gar nicht beim VfB spielen. Ja, aber dass es ein sehr, sehr guter Spieler ist, das steht außer Frage. Dass er die Möglichkeiten hat, ein noch viel besserer Spieler zu werden und eine gute Karriere zu machen, davon bin ich auch überzeugt. Und er sollte daraus seine Lehren ziehen.
Also, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte. Ich bin kürzlich nach Leverkusen gefahren, weil da hat Glasgow Celtic gespielt. Ja, und ich stand da mit 4.500 anderen Enthemden und Großteil davon Schotten. Es steht 1-0 für Leverkusen und zwar völlig verdient. Josip Juranovic schreitet zum Elfmeterpunkt. Celtic kriegt einen Elfmeter, kein Mensch weiß heute so genau warum. Also der VAR hat eingegriffen, wir haben nichts gesehen im Stadion. Keiner von uns konnte sich ergründen, warum die jetzt einen Elfmeter kriegen.
Ja, weil die Sicht so schlecht war im Stadion.
Wahrscheinlich. Juranovic tritt an und chippt den per Panenka rechts oben in den Knick. Kannst du dir vorstellen, wie dieses Stadion also zumindest die 4.000 Grün-Weißen, die da waren, wie die ausgerastet sind. Insofern, ich bin großer Freund, diese Art und Weise, Elfmeter auszuführen. Sie muss halt sitzen. Und wenn sie nicht sitzen, die Dinger, dann bist du natürlich zu Recht derjenige, der entweder beim FC Tönnies 2 Kisten Bier am nächsten Montag mitbringen muss oder derjenige, der sich halt in der Kabine von seinen Mannschaftskollegen so einiges anhören muss.
Genau.
Josip Juranovic hat übrigens in den kommenden Tagen nach diesem Panenka-Elfmeter ein Interview gegeben. Vermutlich waren es wieder die Sportske Novosti. Jedenfalls hat er da gesagt, sinngemäß, ganz ehrlich, so einen Elfmeter wollte ich schon ewig mal schießen. Und in diesem Moment in Leverkusen habe ich gewusst, genau so mache ich ihn. Und hat dann halt auch funktioniert. Also da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, ihn dafür groß zu kritisieren, so wie du gerade gesagt hast, Philipp. Aber ja, völlig richtig. Wenn es natürlich schief geht, ist es blöd. Und es ist natürlich auch vor allem blöd der ganzen Hintergrundgeschichte. Ich habe das in dem Moment als nicht mal so dramatisch gesehen. Mir war klar, dass der VfB das Spiel trotzdem gewinnen würde. Ich habe mir keine Sorgen um die 3 Punkte gemacht. Und wenn man es positiv auslegen will, dann war das doch eigentlich die schönstmögliche Art und Weise, wie Omar Marmoush gezeigt hat, dass er eigentlich doch lieber beim VfB Stuttgart bleiben würde. Also so kann man es natürlich auch sehen. Klar, nicht die allerklügste Entscheidung. Aber wisst ihr, das wollte ich noch ganz kurz sagen, woran mich das ein bisschen erinnert hat, also weil vielleicht wird das auch dem Philipp Meisel gefallen, das war für mich so eine kleine Parallele, dieser Panenka-Elfmeter zu dieser Silas-Szene damals bei Werder Bremen. Das war auch ein 2-0 Auswärtssieg, auch gegen eine Florian-Kohfeldt-Mannschaft. Der VfB hat das Auswärtsspiel auch da 2-0 gewonnen und irgendwie haben alle hinterher dann aber über diese Silas-Geschichte in der 90. Minute gesprochen, wurde aus meiner Sicht viel zu heiß gekocht und war am Ende eigentlich gar nicht so wichtig und war dann auch schnell erledigt. Und so sehe ich das eigentlich auch mit diesem Elfmeter. Der wird draus lernen und der VfB hat 2-0 gewonnen.
Ja, das ist, finde ich, ein guter und interessanter Gedanke, auf den ich bisher nicht gekommen bin. Ja, also bei Silas damals, da bin ich überzeugt davon, ihm ist damals auch von Florian Kohfeldt vorgeworfen worden, arrogant und das macht man nicht. Damals war ich überzeugt davon, oder bin immer noch überzeugt davon und es war sicher auch so, dass er sich dabei gar nichts Böses gedacht hat. Und womöglich, Christian, hast du ja recht und auch der Marmoush hat jetzt nicht gedacht, jetzt mache ich mal hier einen auf lässig und oder sonst was und das ist gar nicht so abwegig. Guter Gedanke.
Wollen wir das Spiel abhaken, kurz in die Pause gehen und dann auf das Spiel gegen Bayern München blicken?
Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0-5. Das ist das nackte Ergebnis, das am Dienstagabend so um 20:30 rum in der quasi menschenleeren Stuttgarter Arena von der Anzeigentafel prangte. Es ist gleichzeitig das Einstellen der höchsten Niederlage des VfL Stuttgart zu Hause in der Bundesliga-Geschichte jemals. Das gab es schon einmal gegen Borussia Dortmund in, glaube ich, den 60ern, Ende 60er, Anfang 70er, irgendwas ist sehr, sehr lange her. Dennoch ein Spiel aus der Kategorie, zumindest meiner Meinung nach, das Ergebnis spiegelt nicht das wider, was du vorher 90 Minuten auf dem Platz gesehen hast. Oder, Christian?
Auf keinen Fall. Das ist so. Das Ergebnis ist echt um einiges zu hoch. Und auch da wieder analog zum Wolfsburg-Spiel aus meiner Sicht muss man halt beide Seiten sehen. Das eine ist die VfB-Seite. Der VfB, der wirklich in meinen Augen forsch agiert hat, mutig gespielt hat. Die Bayern auch in der ersten Hälfte schon immer wieder in ihrer eigenen Spielhälfte unter Druck gesetzt hat. Und dann halt unglücklich sich das Tor fängt, mit 0-1 geht's in die Kabine und kommt danach, nach der Pause, richtig forsch raus. Also das war nochmal eine Steigerung zu dem, was du im ersten Durchgang gesehen hast. Hat vielleicht sogar die Chance, Endo, Förster, vielleicht sogar das 1-1 zu machen, passiert nicht. Und dann schießt Gnabry das 2-0 und dann fällt alles so ein bisschen auseinander. Hat auch Pellegrino Matarazzo gesagt, da haben wir ein bisschen den Faden verloren. Und was man dann eben aus VfB-Sicht kritisieren muss auf der einen Seite und aus Bayern-Sicht auf der anderen Seite ja lobend erwähnen muss, ist, beim VfB ist so ein bisschen das Kartenhaus ein bisschen zusammengefallen und die Bayern sind dann wirklich wie so ein Monstrum. Also ich meine das wirklich mit allem Respekt, aber die sind ja wie so, du reichst ihnen den kleinen Finger und die reißen dir den Arm aus. Also dann schießen sie noch eins und Lewandowski und Gnabry hatte Bock. Und dann passiert halt das, was passiert, was auch, glaube ich, schon vielen anderen Vereinen passiert ist, was auch schon Champions League-Gegnern passiert ist. Das ist echt beeindruckend, für mich beängstigend beeindruckend. Wenn du die Bayern einmal in dieser Verfassung hast, ist es schwer, was zu machen. Und auf der anderen Seite, so aus VfB-Sicht, wie gesagt, forsch, aber halt in dieser Phase möchte ich vielleicht euch mal zur Diskussion geben. Ich weiß nicht, wäre es da nicht einfach klug gewesen, bei 0-2, 0-3 spätestens zu sagen, komm, jetzt schieben wir uns den Ball her und schon unser Torverhältnis oder wie seht ihr das, was da passiert ist?
Also ich glaube, du hast zum einen hast du deutlich gesehen, was die letzten drei Spiele mit dem VfB gemacht haben. Ja, diese breitere Brust, die definitiv da war, drei ungeschlagene Spiele, Sieg auswärts in Wolfsburg, 17 Punkte. Und das hast du auf den Platz gebracht. In einer sehr ansehnlichen Art und Weise, finde ich. Du kannst immer sagen, ja, bei 0-5, ey, hätte man doch ans Torverhältnis gedacht. Ich finde aber, mir ist es lieber, eine Mannschaft versucht, was zu erreichen und geht dann richtig unter. Auch, also dieses Beispiel, du stehst 1-1, was machst du kurz vor Schluss? Gehst du auf Sieg oder spielst du auf 1-1? Ich würde immer als Trainer meine Mannschaft auf Sieg spielen lassen. Sie haben es versucht, sie haben ihre Struktur beibehalten. Wenn Förster das 1-1 macht, nach der Pause in der von dir angesprochenen Situation, Christian, geht das Spiel ganz anders aus, ja. Und dass es halt nachher so ist, mit dieser Höhe, mit dieser Eklatanz, muss man ja fast sagen, hat viel damit zu tun, dass der VfB sich selbst gekillt hat durch mehrere individuelle Fehler. Mavropanos vor dem 0-2, ganz klar geht auf seine Kappe, das 0-3, Kollege Führig kommt rein, erste Aktion, kapitaler Fehler, 0-3. Und dann sind die halt so gierig, machen weiter. Der Müller, der Torhüter legt ihnen noch eins hin. Also es ist irgendwie schwierig. Ich möchte es nicht zu hoch bewerten im gesamten Kontext, auch auf die Halbserie jetzt bezogen. Das Einzige, was man wirklich so als kleinen Wermutstropfen mitnehmen kann, ist die Tordifferenz, ja, die Höhe dieser Niederlage. Ansonsten abputzen, weitermachen. Das ist nicht die Kragenweite des VfL Stuttgart. In dieser Saison haben schon ganz andere gegen Bayern richtig eingefahren, ob das Fürth ist mit 7 Stück. Leipzig hat 4 bekommen. Also, wenn die einmal in diesem Modus sind, kannst du halt nichts machen. Ja, da spielen Weltfußballer mit, die ein Gehaltsniveau haben, die einen halben VfB-Kader aufwiegen, ja, aber das ist einfach zu akzeptieren, so schmerzhaft das ist aus VfB-Sicht. Ich glaube, Marco kann da auch ein Lied von singen. Also als wir kleine Jungs waren, gab es diesen Südschlager wirklich noch. da waren die Spiele offen. Da kamen die Bayern vorbei oder du bist da hingefahren und hast, okay, heute geht was, heute ist was drin. Das ist ja weg heutzutage, oder irre ich mich?
Das ist eine schöne Überleitung, weil daran habe ich auch gedacht gestern, als ich dann das Spiel gesehen habe mit einem Sky-Ticket für 14,90.
Aber sehr günstig.
Mir hat tatsächlich das so ein bisschen das Herz geblutet, als ich diese ganzen Umstände des Spiels gesehen habe. Klar, wir wissen, die Kräfteverhältnisse sind mittlerweile anders und dann geht's halt auch mal 0-5 aus. Aber diese leere rote Wand in der Untertürkheimer Kurve, auf der Gegengerade, die man da bei Werder Totalen immer gesehen hat, da habe ich dann in der Tat auch an früher gedacht, als erstens der VfB dann zumindest noch einigermaßen auf Augenhöhe mit dem VfB war und zweitens, ich großer Fan, ja, und mit meinem Vater und meinem Bruder sind wir einmal im Jahr immer nach München gefahren ins Olympiastadion und haben dort meistens Niederlagen gesehen, schon klar, aber wir haben auch im Neckarstadion Siege gesehen, also vielleicht so mit mein emotionalstes Spiel, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, war glaube ich auch gar nicht so spektakulär, aber das ist bei mir noch sehr präsent, weil das auch es war auch ein Flutlichtspiel damals, 72.000 und Walter Kelch hat das 1-0 geköpft. Das müsste vielleicht 83 oder so, ich weiß nicht, müssen wir nachher mal nachgucken, wann das war. Mitte zweite Halbzeit, Jean-Marie Pfaffer, glaube ich, im Tor, irgendwie so ein Kopfball ins lange Eck. Und was das damals für mich als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, 10, 12 vielleicht, was das für Glücksgefühle ausgelöst hat, also unbeschreiblich irgendwie. Also und deshalb, wenn ich dann das gestern gesehen habe, in diesem leeren Stadion und dann natürlich auch noch mit diesen Verhältnissen, die wir nun mal inzwischen haben, das ist natürlich sehr bedauerlich. Und grundsätzlich finde ich, 0-5 ist ein 0-5. Da finde ich, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht anfangen, nach irgendwelchen positiven Erkenntnissen zu suchen. Ich habe auch gesehen, dass die erste Halbzeit, dass da Chancen da waren, Marmoush und Förster kurz vor der Pause, Mensch, da muss er doch abziehen, wie letztes Mal schon in Wolfsburg auch. Und sprich, es mag irgendwie auch ein paar Lichtblicke gegeben haben, aber am Ende steht 0-5.
Das ist tatsächlich, ja, diese Geschichte, es wäre fast identisch, ja. Förster muss diesen Treffer machen, aber nochmal, bei Walter Kelch klingeln immer zwei Dinge bei mir.
Ich weiß, was kommt, Philipp.
Nicht der von Marco angesprochene Treffer damals, sondern immer Chemical Love. Das war nämlich dieses BTM-Netzwerk, weswegen er erst, ist noch gar nicht so lange her, verknackt wurde, wahrscheinlich immer noch im Bau sitzt. Und zum anderen der TSV Jahn Büsnau, ja. Stammverein von Walter Kelch hier in der Stadt, einer der Kicker damals, die wirklich noch aus der Stadt kamen. Ja.
War mir klar, dass du auf den Namen anspringst, Philipp. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das, wie der Altersschnitt unserer Zuhörerschaft ist. Ja. Und ob da Walter Kelch überhaupt noch ein Begriff ist. Also das war echt ein guter Stürmer früher, ja, beim VfB, ja, jahrelang. Ich glaube, der kam von Kickers, auch einer von denen, die so wie Allgöber und Buchwald und so weiter. Also Walter Kelch war kein Held meiner Kindheit, es waren andere, aber ich habe den gemocht. Ja. Und der hat ab und zu, der war jetzt kein begnadeter Fußballer, aber der war ein bisschen so ein cleverer Stürmer, der dann ab und zu richtig stand und durchaus auch wichtige Tore geschossen hat.
Ich höre euch einfach ganz gebannt zu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Walter Kelch ist zumindest seit ich aufmerksam Fußball schaue, nicht in Erinnerung geblieben, weil ich da wohl doch noch einen Ticken zu jung war. Was ich euch erzählen kann, was meine erste Erfahrung war und die bei mir für Glücksgefühle gesorgt hat, war, als ich einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart im Olympiastadion verfolgt habe. Das war, ich meine, unter der Woche 1-0, Elfmeter, Krasimir Balakow. Und ich habe dieses Spiel über 90 Minuten auf Premiere geschaut, nur hatte ich keine Premiere, sondern ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch daran erinnert, da lief immer dieses schwarz-weiß zackige Bild und man hat eigentlich gar nichts erkannt, nur Fritz von Thurn und Taxis gehört. Also habe ich eigentlich 90 Minuten lang Fritz von Thurn und Taxis zugehört und den 1-0 Auswärtssieg durch Balakow bei den Bayern gefeiert am Abend. Das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Vielleicht kann sich daran ja noch jemand erinnern von euch.
Selbstverständlich, und leider muss ich dich ein ganz kleines bisschen korrigieren, weil ich war selber im Stadion damals und es war ein Freitagabendspiel. Also es war keine englische Woche, es war ein Freitagabendspiel, in der Tat, 1-0 Balakow.
Ich weiß nur, es war spät und ich durfte länger wach bleiben.
Letzte Viertelstunde irgendwann, verdient auch, ich glaube, Ralf Rangnick, Trainer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil am nächsten Morgen um 10 Uhr stand ich auf der Wiesen vorm Schottenhammel und das war Auftakt Oktoberfest und da hab den Sieg ausgiebigst gefeiert. Ja, also schön, dass du mich dran erinnerst. Ja, es war toll. Ja, tolles Wochenende.
Ich finde es hochinteressant, wie wir gerade alles Mögliche zur Sprache bringen, nur um es nicht inhaltlich mit diesem Kick gestern Abend auseinandersetzen.
Das stimmt allerdings. Aber vielleicht gibt es aber noch ein Thema, Philipp, über das wir noch sprechen können, was vielleicht nicht primär mit dem Kick zu tun hat, aber dann irgendwie doch. Was machen wir eigentlich mit dem Rasen im Stadion?
Ja gut, ich habe ja gestern Abend, ich saß vor dem Fernseher, habe das gesehen und habe dann so gesagt, sag mal, du hast doch letztes Jahr genau die Geschichte gemacht. Jahresende, der VfB braucht dringend Punkte und das Geläuf sieht aus wie damals der Kampfname des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, nämlich Acker. Der ist echt genauso mies dran wie letztes Jahr schon. Und ich weiß noch, ich habe damals am nächsten, also gab es schon Aussagen von Julian Nagelsmann und damals mit RB Leipzig zu Gast, ja. Da gab es dann Aussagen von wegen, hahaha, in der PK, ich habe mit dem Linienrichter gescherzt, der soll mal aufpassen, wenn eine Linie hoch und runter läuft, da wurden gerade Kartoffeln gepflanzt und solche Geschichten, ja. Solche Sprüche hat er dann da gebracht. Fakt ist, der VfB Stuttgart hat anders als, glaube ich, die deutliche Mehrzahl aller Bundesligisten keinen sogenannten Hybridrasen im Stadion verlegt, sondern nur eine Natur-Echtrasen, ja, oder? Und dieser Echtrasen hat also nicht diese Kunstrasenstruktur drunter, ist wie so ein Gewebe mit auch Halmen, ja, und die gibt dem Rasen halt, macht ihn deutlich robuster, weswegen Hybridrasen heute hauptsächlich verlegt werden. Wenn man beispielsweise auch ein EM-Turnier hier ausrichten möchte, 2024, macht das die UEFA zur Bedingung, das heißt, sie brauchen irgendwann diesen Hybridrasen. Nur, der Hybridrasen kostet 600.000 und der Naturrasen kostet 150.000. Letztes Jahr hat man sich dann dagegen entschieden, gesagt, oh, es muss schnell gehen, wir machen jetzt die normale Lösung. Dann kommt da aus Mönchengladbach, lustigerweise, ein Rollrasenunternehmen hergefahren mit 4, 5, 6, 40 Tonnen, packen die Bahnen aus, verlegen das Inhalt, also schaben erstmal ab, dann machen sie die Unterlage neu, die Drainage und dann legen sie die Dinger drauf. Und wenn es gut läuft, temperaturtechnisch, in 3-4 Tagen kann es draufkicken, weil es angewachsen ist.
So. Was ich mich dazu noch, wenn ich, bist du fertig?
Nee, mach ruhig.
Ich war auch gestern sehr, sehr erstaunt und hab mir noch überlegt, machen die das jetzt extra wegen so wie im Pokalspiel? Jetzt mähen wir mal den Rasen nicht und lassen eine schöne Wiese. Philipp hat den schönen Tweet abgesetzt, wenn wir schon verlieren, dann machen wir wenigstens den Rasen kaputt oder so, treten wir den Rasen kaputt oder so. Ich wohne ja hier in Cannstatt in der Nähe vom Kurpark und im vierten Stock und wenn ich da von meinem Balkon dann den Blick rüber Richtung Neckarpark schweifen lasse, dann sehe ich allabendlich da einen ganz hellen Lichtkegel über dem Stadion, der offenbar, wie mir gesagt wurde, dafür zuständig ist, den Rasen irgendwie besser zu machen, auf welche Weise auch immer. Ich kenne mich da nicht aus, kostet wahrscheinlich viel Geld und sehr viel CO2 und sonst was, aber dass dann am Ende sowas rauskommt, das hat mich dann auch erstaunt.
Das kann ich euch erzählen, das ist ganz einfach erklärt. Ich glaube, da können viele, die auch noch in der Schule in Bio aufgepasst haben, was dazu sagen. Das ist nämlich Photosynthese, das Stichwort. Also das ist ganz einfach eine Lichtanlage, die da des Nächtens sozusagen über den Rasen gefahren wird. Da wird dann immer so ein Drittel meistens des Spielfelds sozusagen beleuchtet und so eine Art künstliche Sonne, die sozusagen dafür sorgen soll, dass der Rasen genug Licht bekommt, auch an dunklen Tagen. Und jeder, der das Stadion kennt, weiß ja, dass die Sonne an normalen Tagen ja schon so hinter der Haupttribüne wandert und dementsprechend meistens ja dann nur der Teil des Spielfelds belichtet wird, der Richtung Gegengerade geht und die Gegengerade selbst. Also wer mal bei Spielen im Hochsommer samstags 15:30 auf der Gegengerade am Spielfeldrand saß, der weiß, wovon ich rede. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da kommt schon normalerweise an normalen Tagen viel zu wenig Sonne auf diesen Rasen und der kann ja auch nicht rausgefahren werden, wie bei Schalke oder so. An Wintertagen gibt's noch weniger Sonne, gerade wenn die Sonne überhaupt nicht zu sehen ist, noch weniger. Das heißt, der Rasen hat ein massives Defizit an Licht. Und das versucht man mit diesen Anlagen zu kompensieren, aber augenscheinlich reicht das vorne und hinten nicht, wenn man ehrlich
ist. Nein, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Es hat tatsächlich diesen baulichen Aspekt. Ja, die Lage ist nämlich vor der Haupttribüne besonders schlimm. Diese Lichtanlagen, die da drüber fahren, die hat man gestern Abend auch erkannt an diesen langgezogenen Streifen, die von Tor zu Tor gingen. Dann laufen nämlich die Rollen oder die Räder. Es ist auch Wind. Ja, der Platz trocknet schlecht und dadurch kommen immer wieder Myzelstrukturen zum Einsatz oder Pilze auf Deutsch gesagt, ja. Also letztes Jahr war es wirklich so, dass der Rasen einfach einen Pilz hatte und deswegen die Wurzeln abgefault sind des Rasens. Und wenn dann halt mal einer richtig auf die Tube drückt, dann kommen hinten, fallen so bei dem Sprint hinten, fallen plötzlich die Rasenstücke hinten raus. Und das scheint dieses Jahr wieder der Fall zu sein. Bisschen sagte mir, sie überlegen ernsthaft, einen Hybridrasen einzusetzen. Es ist offensichtlich nicht passiert und jetzt muss der VfB wieder schnell reagieren. Das heißt, die nächste Tendenz ist, wieder einen Rollrasen zu verlegen, anstatt die Hybridlesung anzustreben. Da bin ich mir fast sicher. Aber wir sind dran. Wir haben die Kollegen, sind, glaube ich, heute schon fleißig am Telefonieren gewesen unten, wann es denn einen neuen Rasen gibt. Das soll wohl noch in diesem Winter passieren.
Um das Thema vielleicht dann abzuschließen, das Tolle an unserem Podcast finde ich, dass man jedes Mal auch was dazulernt, ja, und auch über den Fußball hinaus. Also deshalb schön, dass wir die Photosynthese heute untergebracht haben. Vielleicht schafft es Christian auch noch, die Mendelschen Gesetze oder Ähnliches unterzubringen. Also wirklich, ich habe an die Photosynthese schon sehr lange nicht mehr gedacht. Und wie war das? Wie war der Fachbegriff für
Mycel?
Leute, ist ja, das nein, ja, ganz ernsthaft. Also wir sind ja auch an der Bildung. Wir wollen ja,
wir haben einen Auftrag, willst du sagen?
Wir haben einen Auftrag, genau. Ja. Auch wenn wir ein privates Unternehmen sind, verstehen wir uns als ein Unternehmen, das auch einen Bildungsauftrag hat. Und ich glaube, aber ich wollte jetzt nicht ausschweifen.
Ich wollte nur die Frage stellen, ob das noch der Podcast ist oder schon Leschs Kosmos, aber das ist was anderes.
Ich wollte eines jetzt auch der Vollständigkeit halber noch sagen, weil ich vorher parallel nachgeguckt habe. Das Spiel, von dem ich vorher sprach, das große Walter-Kell-Spiel, war am 22. Oktober 1983, sprich in der Meistersaison. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Ich dachte, es wäre sogar ein Jahr vorher gewesen. Am 22. Oktober, dem Geburtstag meines Nachbarn und besten Freundes damals, Christopher, ich vermute, dass ich mit dem im Stadion war damals. Und das natürlich dann sein schönstes Geburtstagsgeschenk war.
Ist er heutzutage immer noch dein bester Kumpel? Hast du noch Kontakt?
Wir haben tatsächlich noch Kontakt, aber er lebt seit ganz vielen Jahren in Lübeck. Aber wir haben tatsächlich noch Kontakt.
So, Billy ist wieder da. An alle, die jetzt das Hundebellen vernommen haben, das ist gut. Denn immer, wenn wir mit Marco aufnehmen und er zu Hause sitzt, dann muss Billy natürlich hier einmal reinschauen. Und das ist gerade passiert. Leute,
ich finde, Christian, wir haben es noch nie, Philipp, so schön geschafft, uns vor der dezidierten Analyse eines Spiels so zu drücken wie heute. Aber ich hoffe, ihr da draußen seht uns das nach. Es war halt ein 0-5 und Mai, es geht weiter.
Ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, auf den einen taktischen Aspekt noch einzugehen, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich will jetzt einfach nur noch hören, was Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt hat, zum Spiel.
So blöd wie das kommt, ich fand wirklich, dass es vieles Positives gibt, die wir mitnehmen können. Wie gesagt, bis zum 0-2 fand ich, dass die Mannschaft taktisch, defensiv wieder diszipliniert agiert hat. Es ist eine gute Mischung zwischen Höhe des Pressing und auch tieferes Stehen und trotzdem aktiv geblieben sind. Beim eigenen Ballbesitz, besonders die erste Halbzeit, haben wir wieder Balance gefunden zwischen tiefe Bälle und lange Bälle. Und auch im Kurzpassspiel haben wir wieder das Spiel verlagert, auch in Anfang der zweiten Halbzeit über diese Sechserräume und die Halbräume. Hat im letzten Drittel auch den Flächen, letzten Pass auch gefehlt, aber trotzdem, ja, die Chance auch kreiert. Und wie gesagt, vieles Positives, wie wir mitnehmen können für das Spiel am Sonntag.
So, das war der Trainer erneut. Mund abputzen, weitermachen. Ich glaube, das ist einfach das Fazit, das wir ziehen können. Interessant, der Einspieler deswegen noch, finde ich, weil so hört ihr mal, wie sich unser Arbeitsumfeld anhört nach einem Spiel auf der Tribüne oben. Denn wir haben keine Pressekonferenzen mehr im eigentlichen Stil, wo man also in einem Raum sitzt und sein Gegenüber gut versteht, sondern man sitzt eben in der Kälte, über Boxen wird irgendwas eingespielt. Du musst Fragen vorher über WhatsApp stellen. Vielleicht nochmal ein ganz guter Eindruck zu unseren Arbeitsmodalitäten, die wir gerade so in den Stadien vorfinden. Jetzt aber, apropos Modalitäten, genug gescherzt, genug über Fußball gesprochen, jetzt geht's mal ans Eingemachte. Die Vereinspolitik des VfB Stuttgart macht wieder Schlagzeilen. Vor zwei Wochen hatten wir einen Fokus in unserer Folge, wo wir mit Carlos Ubina gesprochen haben, unserem Kollegen, rund um das Interview von Sven Mislintat und den Auslösern, den Dingen, die das ausgelöst hat, so rum ist richtig. Jetzt sind 14 Tage vergangen, wir haben einen neuen Stand und deswegen wollen wir drüber sprechen. Marco, wie ist die Lage im Haus mit dem roten Dach in Bad Cannstatt?
Ja, jetzt ist ja die Frage, wie weit soll ich ausholen? Ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen und tatsächlich nur den aktuellen Stand zu schildern und über das, wie es dazu gekommen ist und so diese ganzen, auch dieses Porzellan, das da vielleicht kaputt gegangen ist, da wird man sicher noch drüber sprechen. Der aktuelle Stand ist aus meiner Sicht der, dass eine Entscheidung kurz bevorsteht. Ja, ich glaube, dass die nach dem Köln-Spiel, dass das vor Weihnachten noch verkündet wird, dass sie da einen Haken dran machen. Wir suchen bekanntlich einen Nachfolger für Thomas Hitzlsperger. Die Frage ist aus meiner Sicht, und sie haben ja vor kurzem verkündet, dass sie jetzt zunächst mal den Vorstandsvorsitzenden benennen wollen und die Suche nach einem Sportvorstand sozusagen dann erstmal ausgesetzt haben. Aus meiner Sicht ist jetzt dann die Frage, wird es tatsächlich ein Vorstandsvorsitzender und der dann vielleicht mit Einfluss nimmt auf die Suche des Sportvorstands oder wird es jemand, der in der Art und Weise, wie es auch Thomas Hitzlsperger getan hat, sowohl den Vorstandsvorsitz übernehmen kann, als auch die Verantwortung für das Sportressort, was in, aus meiner Sicht den Vorteil bieten würde, den Mislintat wieder so ein bisschen einzufangen. Aber da reden wir jetzt sicher drüber. Aber das ist in kurzen Worten jetzt der Stand.
Ja, vielleicht, Marco, du hast es ja gerade anklingen lassen. Kannst du uns nochmal mitnehmen? Wir hatten ja vor 2 Wochen Carlos bei uns zu Gast. Im Nachgang an das Interview, das Sven Mislintat unserer Redaktion gegeben hat und einen Vorstoß gewagt hat und gesagt hat, was aus seiner Sicht die richtige, die bessere Lösung wäre und was ihm wohl nicht so gefallen würde. Die Tendenz, die sich jetzt gerade so ein bisschen aufmacht und die Möglichkeiten, die sich bieten und die Optionen, die da möglicherweise da sind, was nimmst du aus diesem Interview mit? Und hast du den Eindruck, dass, sagen wir, in diesen vergangenen 2 Wochen Sven Mislintat gehört wurde, Gehör gefunden hat und das dann doch irgendwie ja seine Konsequenzen hatte, auch wenn sie jetzt noch nicht schwarz auf weiß da sind, aber in dieser, ja, im Doing des VfB Stuttgart? Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen?
Also ist ja offensichtlich, und das wissen wir alle, dass Sven Mislintat eine sehr, sehr starke Position beim VfB hat. Die hat er genutzt, indem er quasi mit seinen Interessen an die Öffentlichkeit gegangen ist. In dem Fall war es unsere Zeitung. Wir haben ein Interview mit Sven Mislintat geführt, in dem er seine Irritation zum Ausdruck gebracht hat, indem er aufgezeigt hat, was wie er sich's vorstellen könnte, indem er seine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt hat. Darüber habt ihr vor 2 Wochen dann gesprochen und seitdem ist natürlich schon manches passiert. Ja, also allein, wenn man sich jetzt den ganzen Prozess ansieht, wie der geführt wurde, der VfB hat, nachdem Thomas Hitzlsperger verkündet hatte, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, hat der VfB-Aufsichtsrat eine Personalberatungsagentur ins Boot geholt mit dem Auftrag, irgendwelche neuen Vorstände zu finden und Vorschläge zu machen. Das ist dann auch erfolgt. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass der DFB-Mann Joti Schatzia-Lexio dann eine ernsthafte Option war. Manche sagen sogar, es war unmittelbar davor, andere sagen, es stimmt nicht. Also man hört da immer wieder Widersprüchliches. In jedem Fall gab es da schon auch konkrete Pläne vom Aufsichtsrat. Der Mislintat hat sich da nicht so richtig einbezogen gefühlt. Und jetzt wissen wir, oder fragen uns oder könnten uns fragen, warum haben sie denn diese Personalberatungsagentur eingestellt und wochenlang suchen lassen, um dann am Ende zu der Erkenntnis zu kommen, wir besetzen jetzt erstmal nur den Vorstandsvorsitz oder so. Also ich glaube, um das dann mal zusammenzufassen und vielleicht auch ein bisschen runterzuholen, das ganze Thema. Wir haben ja diesen riesigen Machtkampf erlebt letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang diesen Jahres und bis zur Wiederwahl quasi von Klaus Vogt. Monströser Machtkampf, ich will mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Wir erinnern uns dran, ich war ja immer dann der Propagandaminister von Klaus Vogt, so wurde ich betrachtet, ja, habe mich dagegen zwar gewehrt, aber und wehr mich immer noch und hab ihn auch jetzt dann schon kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass dieser ganze Prozess schon ein bisschen amateurhaft geführt wurde, ja, und da ist schon ein bisschen was schiefgelaufen und ein bisschen unprofessionell und so weiter, aber, und das ist für mich das Entscheidende, ich glaube nicht, dass dahinter irgendwie niedere Motive stecken oder böse Absichten, dass da jetzt jemand sich besonders profilieren will, dass Klaus Vogt jetzt der starke Mann werden will und auf den Tisch haut und sagt, jetzt zeige ich mal, wer hier der Chef. Das glaube ich nicht. Ja, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube es nicht. Ich führe das eher zurück auf Unerfahrenheit und deshalb eine gewisse Unprofessionalität.
Da würde ich gerne einhaken. Ich sehe es ein Stück weit anders als der Marco. Weil ich sage, hätte Vogt das nicht so gemacht und hätte keine Headhunter eingeschaltet, die mit dem Supernamen Heads übrigens hausieren gehen. Ja, das ist auch klasse. Ich mache eine Headhunter-Agentur, nenne die Heads. Aber Hätte er das nicht gemacht, wäre ihm vorgeworfen worden, warum nutzt du keine professionelle Hilfe? Ja, warum machst du das hier so irgendwie amateurhaft? Und auch wenn dann nachher im Ergebnis Namen rauskamen, die vielleicht jeder in der Branche kannte, was, und da hat der Marco wiederum vielleicht recht, man als amateurhaft bezeichnen kann oder zumindest als suboptimal, ist die, sage ich mal, kommunikative Begleitung dieser Prozesse. Vogt hat sich in eine Lage manövrieren lassen, weswegen vielleicht Mislintat auch dann mal so aus dem Sattel gegangen ist, die nicht gut ist. Intern mag das anders gelaufen sein, mag mehr kommuniziert worden sein, aber extern war es zumindest so, dass man das Gefühl hatte, da passiert da gar nichts. Da, wo ist denn die Bewegung da? Warum geht hier nichts nach vorne? Und das hat maßgeblich natürlich die Seite zu verantworten, die diese Kommunikation unterbunden hat. Ob das immer der Präsident war, Klaus Vogt, oder vielleicht auch jemand aus der Kommunikationsabteilung, der gesagt hat, das möchte ich nicht oder sehe ich jetzt nicht als so relevant an oder was auch immer, oder warum müssen wir hier Wasserstandsmeldung abgeben? Aber für mich war das ein Punkt, der eben dazu geführt hat, weswegen dieses Interview gab. Grundsätzlich sehe ich es aber auch so wie der Marco, ich habe das auch schon gesagt vor 2 Wochen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es inhaltlich, dass es da unten so hoch hergeht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder hat halt seine Position, jeder hat seine Wünsche, jeder hat auch seine, sag ich mal, ja, Hierarchie, Position, die er einnimmt, und das wird da unten halt gegeneinander ausgespielt. Was man vielleicht als Quintessenz stehen lassen kann, zum jetzigen Status, auch wenn Menschen wie Vogt und Mislintat eine unfassbar hohe Popularität genießen, das tun sie auch zu Recht, das sind halt Player wie jede andere in diesem Business. Ja? Also ich glaube, da unterscheidet sich nichts von anderen Menschen, die an anderen Standorten in diesen Positionen arbeiten, oder? Bin ich da falsch gewickelt?
Marco hebt den Finger.
Ach, ne, schon vor längerer Zeit. Ne, Philipp, wir sind gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Also ich habe es ja auch gesagt. Also Klaus Vogt, ich glaube oder bin überzeugt davon, dass Klaus Vogt dann wirklich mit besten Absichten daran gegangen ist an das ganze Thema. Keinen Fehler machen, ja, möglichst transparent, sich nicht vorwerfen lassen, da wird jetzt im Hinterzimmer irgendwas. Ist ja grundsätzlich auch nicht der falsche Ansatz, ja. Ich glaube, der Fehler war dann vielleicht, also zumindest ist das, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, der eine sieht so, der andere so, Mislintat und Vogt, und die eine Seite sagt, wir haben ihn doch von Anfang an gefragt, und Mislintat sagt, aber er hat sich nicht mitgenommen gefühlt. Wenn ich natürlich so einen Sportdirektor habe wie Sven Mislintat, ja, der nicht selber nicht Sportvorstand werden will, weil er sagt, mein Job ist, ich will nah bei der Mannschaft sein, ich will den Kader planen, ich will am Spielfeldrand stehen und so weiter, dann muss ich natürlich darauf bei der Besetzung des Sportvorstandpostens Rücksicht nehmen. Ja, also ich kann dann nicht dem Sven Mislintat irgendjemand vor die Nase setzen. Das kann ja in der Praxis gar nicht funktionieren. Also weil Mislintat, man mag ihn finden, wie er ist. Er ist ein exzellenter Fachmann in dem, was er tut. Er hat auf der anderen Seite natürlich auch ein großes Machtbewusstsein. Er will der starke Mann sein und hat auch gezeigt, dass dieser Anspruch, dass er den haben darf. Also sprich, in einer solchen Konstellation, darauf muss ich eben Rücksicht nehmen. Und das finde ich, das ist dann aus meiner Sicht vielleicht der größte Fehler, dass es da nicht möglich war, wer immer daran schuld war, von Anfang an irgendwie das gemeinsam zu lösen.
Ist vielleicht auch an, wenn man es an den Spieß mal umdreht, war vielleicht der stärkste Move von Hitzlsperger überhaupt in seiner Doppelfunktion. Nämlich genau ihm diesen Freiraum lassen. Wohl wissend, das ist ein absoluter Experte. Ich bin zwar formal gesehen sein Vorgesetzter, aber ich muss ihm da nicht permanent reinfunken. Der macht das schon.
Ich würde gerne über was anderes noch sprechen, was natürlich auch jetzt mit diesem Thema zu tun hat. Das jetzt was aber eher nicht mit dem ganz Operativen zu tun hat und mit dem, was möglicherweise personell am Ende rauskommt. Philipp Meisel hat das in unserem schönen Sendeplan überschrieben mit die Vereinspolitik macht mal wieder Schlagzeilen. Also worauf ich kurz zu sprechen kommen würde, ist die Tatsache, dass wir haben das auch vor 2 Wochen mit Carlos schon ausdiskutiert, das M-Wort steht jetzt nicht im Raum. Ja, wir reden hier nicht von einem Machtkampf und von irgendwelchen Überwerfungen, wie wir sie schon mal hatten und worüber wir auch berichten mussten, aber es wird halt wieder auch so ein bisschen bundesweit auch über den VfB gesprochen. Und es heißt halt einfach, wenn man sich mit Leuten unterhält, die jetzt nicht jeden Tag verfolgen, was beim VfB los ist, oh, da ist doch schon wieder was, ne? Da grummelt doch schon wieder irgendwas. Also es ist halt für die Außendarstellung nicht so ganz optimal. Und wir haben das, Marco, das würde ich dich gerne fragen an der Stelle. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie der VfB nach außen solche Dinge kommuniziert, wie transparent er ist, auch beispielsweise bei der Suche nach Präsidentschaftskandidaten und. Ist das für dich wieder, was da gerade passiert in den vergangenen Wochen, so ein kleiner Rückschlag in der Außendarstellung? Oder ist das für dich part of the game bei der ganzen Geschichte?
Wie gesagt, ich weigere mich irgendwie, das zu hoch zu hängen, das Thema. Das ist jetzt ein großes Thema geworden, vor allem nach außen dann. Und wenn man dann von ganz außen drauf guckt und die ganzen, dann denkt man sich, was ist denn da schon wieder los? Und dann ist natürlich logischerweise, der Sven Mislintat, versteht man nicht. Jetzt kriegt es der VfB auch noch hin, Sven Mislintat zu verprellen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie von Anfang an das Ziel war und auch jetzt nicht das Ziel ist. Das ist, wie gesagt, alles ein bisschen blöd gelaufen. Man muss ja schon aber auch sagen, dass Mislintat seine starke Position natürlich schon auch ausgenutzt hat im eigenen Interesse. Also da haben aus meiner Sicht auf beiden Seiten wurden da Fehler gemacht. Ohne dass ich da irgendjemand zu nahe treten will. Aber ich scheue mich jetzt oder will das auch nicht jetzt das große Theater ausrufen und die internen, dass da schon wieder intern die sich gegenseitig die Messer in den Rücken stecken. Ja, es ist ein Problem, dass es da immer noch zum Teil großes Misstrauen gibt, gerade zwischen Verein, zwischen Aufsichtsrat, zwischen AG und so weiter. All diese Themen, wo man irgendwie spätestens dann nach der Mitgliederversammlung gedacht hatten, da sind wir schon einen Schritt weiter, mussten wir jetzt lernen, dass wir da dann doch noch nicht so wahnsinnig viel weiter sind und dass es doch noch seine Zeit braucht, bis es dann hoffentlich irgendwann ein bisschen besser zusammenwächst und ein bisschen harmonischer. Das mussten wir lernen und haben jetzt gemerkt, dass da nach wie vor viel, viel Vertrauensarbeit und Sonstiges nötig ist. Ich habe aber nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das am Ende alles zum guten Ziel führt.
Philipp, das wäre nämlich etwas, was ich dich fragen würde. Korrigier mich, wenn ich daneben liege. Also mein ganz subjektiver Eindruck ist der, dass im Vergleich zu anderen, sag ich mal, Konflikten, die man hier vereinspolitisch beim VfB hatte, wo es vielen der Protagonisten wirklich um sich selbst ging, ist mein Eindruck, dass es in dieser Geschichte den Protagonisten um den VfB Stuttgart geht. Ist das richtig oder falsch?
Den Eindruck habe ich auch. Ich habe das vor 2 Wochen schon so gesagt. Ich möchte das nochmal unterstreichen. In allen Gesprächen, die ich bisher führen konnte, mit den Verantwortlichen oder mit Menschen aus dem Umfeld im Hintergrund, die haben das eindeutig bestätigt. Und auch beispielsweise, wenn ich mir nochmal vor Augen führe, Sven Mislintats Interview mit Sky 90 oder sein Auftritt bei Sky 90 am Sonntag nach dem Spiel in Wolfsburg. Ich meine, Ich weigere mich einfach auch nur ansatzweise anzunehmen, dass das Herzblut, das er ausstrahlt, dass das gefaked ist. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ich meine, vielleicht mag er an der einen oder anderen Stelle übertreiben, wie es jeder von uns auch mal tut. Ja, und aber das Grundsätzliche stelle ich nicht in Frage. Ja, da wurden jetzt Claims abgesteckt. Sie sind klar. Wir haben die Situation, dass wir Endeffekt wissen, wer jetzt für diese Vorstandsvorsitzendenposition in Frage kommt. Und das ist die Ausgangssituation, über die wir jetzt, glaube ich, reden müssen. Denn am heutigen Mittwoch wurde bekannt offiziell, dass das, was wir berichtet haben schon, nämlich dass Alex Werle seinen Vertrag nicht verlängern wird beim ersten FC Köln, dass das jetzt eintritt. Und er ist nun mal einer der beiden Kandidaten, die beim VfB für den Vorstandsvorsitz, also die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger, ganz oben auf der Liste steht.
Darf ich eine Ergänzung noch machen zu der Sache, weil ich die auch ganz wichtig finde, was der Philipp gerade gesagt hat, das würde ich auch unterstreichen wollen. Ich nehme auch allen Beteiligten ab, dass sie tatsächlich nur das Beste für den VfB Stuttgart im Sinn haben. Und da gibt's einfach dann unterschiedliche Interessen, was auch nicht so komplett irgendwie überraschend ist und was dazugehört. Ja? Sven Mislintat, ich nehme, du hast gesagt, Herzblut VfB und das nehme ich ihm voll ab und ich glaube ihm, dass er unbedingt das so machen will, wie er es für richtig hält. Deshalb verstehe ich auch, dass er dann ein Interesse dran hat, in Markus Rütt, einen seinen engsten Vertrauten da oben hinzusetzen als Sportvorstand. Das verstehe ich. Ich verstehe aber auch den Aufsichtsrat, der sagt, ja, Sven, also alles, was recht ist, wir wollen ja und erwünschen dir ja, wollen ja deine Wünsche erfüllen und wollen dich ja nicht verprellen, aber versteh doch bitte auch uns. wir sind verantwortlich für die Aufsicht. Wir wollen die Zuständigkeiten ganz klar geregelt haben. Wir wollen wissen, wer unser Ansprechpartner ist. Wir müssen auch langfristig planen. Wer weiß, vielleicht gehst du irgendwann zu Dortmund oder sonst wohin. Also versteh uns bitte auch, dass wir da jetzt dir jetzt vielleicht dann nicht jeden Wunsch erfüllen können. Also, und ich hoffe, dass beide Seiten am Ende, und ich bin auch überzeugt davon, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht hoffe ich es auch nur. Aber ich glaube schon daran, dass es am Ende dann auch zu einem Ergebnis führen wird, das mit dem beide Seiten leben können und das vor allem, und das ist ja das Entscheidende, die beste Lösung von VfB Stuttgart ist.
Das ist jetzt sozusagen die Baustelle Sportvorstand. Philipp hat gerade schon die Baustelle Vorstandsvorsitz angerissen und gerade auch schon den Namen Alexander Werle genannt, der wie gesagt beim 1. FC Köln nicht verlängern wird. Der andere Name, der immer wieder kursiert, ist Jochen Sauer. Marco, wie ist dein Stand, was kannst du uns sagen? Ist man da schon weiter? Gibt es eine Tendenz? Wie laufen da die Gespräche momentan? Hast du Informationen, die du uns exklusiv mitteilen willst?
Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich glaube, dass eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Vermutlich jetzt nicht mehr vor dem Köln-Spiel, aber dann zwischen Köln und Weihnachten sozusagen. Also vermutlich zeitnah nach Köln. Ja, das glaube ich, das höre ich. Und dann haben wir eben, wie ihr es gerade gesagt habt, im Prinzip zwei Optionen. Ja, erstens Alexander Werle, wir kennen ihn, er ist FC Köln. Geschäftsführer, 9 Jahre lang, Herzblut VfB, war hier Vorstandsassistent unter Erwin Staudt, kommt aus Bietigheim und für ihn wäre das, also ich glaube, er würde gerne hierher kommen, ohne dass er sich jetzt hier anbiedern müsste, aber ich glaube, er würde gerne hierher kommen und ich kann mir auch vorstellen, dass er für den Posten des Vorstandsvorsitzenden geeignet wäre. Option 1, Option 2, Jochen Sauer, haben vorher kurz über ihn gesprochen, Nachwuchschef des FC Bayern, der auch hier aus der Region kommt, der, wie man hört, früher auch VfB-Fan war, also sprich, der auch so bisschen dann auch so weiche Faktoren mitbringt und der aus meiner Sicht dann den großen und aus meiner Sicht entscheidenden Vorteil hätte, dass er sowohl, ich habe es vorher, glaube ich, auch schon kurz gesagt, Vorstandsvorsitz übernehmen könnte und daneben auch das Sportressort. Sprich, es könnte dann irgendwie so weitergehen wie bisher, ja, dass Jochen Sauer dann zwar die Verantwortung im Sport trägt, ja, und Sven Mislintat an Jochen Sauer berichtet, ja, und er quasi kontrolliert, ihm aber auch dann vermute ich mal, so schlau wäre er, dem Sven Mislintat die nötigen Freiheiten gibt, ja, und das wäre aus meiner Sicht wäre das eine gute Lösung, ohne dass ich jetzt sage, dass der Alexander Werle eine schlechte Lösung wäre. Nur hätte man beim Werle eben das Problem, er könnte das Sportressort nicht mit übernehmen. Sprich, wir bräuchten weiterhin einen Sportvorstand und dann würde ja wieder alles von vorne losgehen. Und das weiß ich nicht, wie das dann funktionieren soll.
Philipp, bei dem Namen Jochen Sauer, da denkt der eine oder andere Fan, der glaube ich auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, auch so ein bisschen an andere Dinge, die man auch bei anderen Vereinen gehört hat. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was Einordnendes dazu beitragen.
Ja, also zum einen hat man gehört, dass er an allen Standorten inhaltlich, bei denen er war, inhaltlich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Egal wo das war, beispielsweise in Salzburg. Aber auch in München jetzt ist es so, dass der maßgebliche Umbau des FC Bayern Campus, auch wenn der jetzt noch nicht so die Früchte trägt, dass da plötzlich lauter eigen ausgebildete Spieler oben mit rumturnen, aber dass der dann schon so maßgeblich auf sein Konto geht. Zum anderen hat man natürlich auch gehört, und das darf man in diesem Kontext nicht unerwähnt lassen, es gibt seit längerem schon Vorwürfe über strukturellen Rassismus in der Nachwuchsakademie des FC Bayern München. Da wurden entsprechende Personen entlassen. Es gibt Reportagen dazu. Es gibt Gerichtsverfahren, die laufen. Derjenige, den es ja maßgeblich gab, der ist mittlerweile in Ulm untergekommen, bei den Spatzen, wenn ich das richtig weiß. Und es gibt, das ist noch gar nicht so alt, auch Vorwürfe von Kollegen, die recherchiert haben wollen, dass man am Campus des FC Bayern München zum einen das Ehrenamt ganz schön auszunutzen weiß, zum anderen aber auch, wenn man Mindestlöhne bezahlt oder wenn man Löhne bezahlt, die manchmal unter Mindestlohnniveau stattfinden, das ist jetzt was nicht neu ist. Ich kenne das aus vielen NLZs, solche Nummern. Ja, ich weiß auch, ich habe zum Beispiel Freunde, die da persönlich betroffen sind, weil sie so mal in so einer Situation waren, dass sie halt unbedingt in diese Szene reinkommen wollten. Und dann tust du halt auch manchmal Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte, die auch nicht bezahlt werden, ja, um eben da reinzukommen. Ja. Das wissen natürlich solche Häuser. Sie wissen um die Attraktivität ihrer Branche und inwieweit man das Jochen Sauer anlassen kann, wage ich nicht einzuschätzen. Fakt ist halt, er ist in leitender Position in diesem FC Bayern Campus, während es diese Vorwürfe gibt. Das, nochmal, ich will es überhaupt nicht werten, gar nicht, schon gar nicht ans Bein binden, aber was man halt sagen kann, glaube ich, und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass egal wo er hingeht, ob er zum VfB geht oder woanders hin, das ist eben was da immer mitschwingen wird. So lange, bis es zweifelsfrei aufgeklärt ist. Und das ist halt nicht passiert bisher. Insofern, nochmal den Spieß umdrehen. Alex Werle, ich meine, da hört man jetzt nicht allzu solche drastischen Vorwürfe nicht, aber ich meine, der hat 9 Jahre in Köln überlebt. Da musste auch mit allen Massen gewaschen sein, ja, um das irgendwie auf die Beine stellen zu können. Insofern, jeder hat seine Leichen im Keller irgendwo. Also ich will das jetzt nicht relativieren, aber bei Leuten, die in solchen Positionen in diesem Business arbeiten, wirst du immer was finden, egal wie tief du gräbst oder graben musst. Und das ist halt der Kontext, der bei der Personalie Sauer mitschwingt. Ganz nüchtern erzählt.
Philipp, das ist völlig richtig, was du sagst, und das ist gut und richtig, finde ich, dass du das ansprichst und dass das, weil der VfB und wir sind in einer Zeit, in der man keine irgendwie Hinterzimmergeschäfte mehr macht und irgendwelche Sachen unter den Teppich kehrt und oder sonst irgendwas. VfB hat sich Transparenz und all diese Dinge auf die Fahnen geschrieben. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass der VfB vor einer möglichen Verpflichtung das wirklich genau prüft, ob das ein Versagen oder ein Fehler, ein Fehlverhalten Sauers war, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, da bist du besser am Stoff, das dazu führen könnte, dass er nicht tragbar wäre. Ja, das kann durchaus sein. Ja, also ohne dass man sagt, jeder macht mal Fehler, klar, es kann aber auch sein, dass das dann Fehler sind, wo man sagt, so einen können wir nicht bei unserem Verein vorne dran stehen. Deshalb würde ich mir hoffen oder gehe davon aus, dass dieses Thema beim VfB dann auch vor einer möglichen Vertragsunterschrift, wenn es überhaupt dazu kommt, ganz, ganz eingehend und ernsthaft und gewissenhaft geprüft wird und dass sozusagen ausgeschlossen werden kann, dass die Fehler so gravierend waren, dass eine solche Position für ihn nicht möglich ist.
Was da noch eine Rolle spielen könnte, wäre der Eintrittszeitpunkt Sauers bei Bayern und der Beginn dieser Geschichten. Ja, auch das habe ich jetzt nicht en Detail nachrecherchiert, aber er ist, glaube ich, seit 2017 beim FC Bayern München. Und diese Dinge, die da ans Licht getragen wurden, die scheinen ja schon mindestens so lang, wenn nicht länger, zu existieren. Insofern, ja.
Genau, da geht es vor allem eben auch um Fragen der Zurechenbarkeit, auch der juristischen Zurechenbarkeit. Klar. Da können wir natürlich nicht viel dazu reden, aber wir und empfinden das natürlich auch als unseren Anspruch, eben solche Dinge dann auch zu benennen, wenn sie da sind und wenn sie im Raum stehen, damit das auch für euch einfach als Einordnung wichtig ist.
Grundsätzlich sehe ich so wie Marco, die werden das gecheckt haben, Mann. Und er wäre nicht hier eingeladen worden und hätte sich präsentieren dürfen, genauso wie der Herr Werle übrigens auch, wenn da nicht der Hintergrund komplett durchleuchtet und dann auch bewertet worden wäre im Vorfeld, ja.
Vielleicht noch abschließend, Marco, um diesen Punkt komplett noch abzurunden. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind hier zu dritt, ist, dass der VfB möglichst schnell möglichst klare Verhältnisse braucht. Du hast es gerade schon angesprochen. Du gehst davon aus, dass vielleicht schon nach Köln vor Weihnachten was passiert. Was passiert denn dann in dem Fall mit Thomas Hitzlsperger, der offiziell noch bis Oktober 2022 Vertrag hat, wie man so schön sagt. Vertrag. Aber das muss ja und sollte auch nicht vermutlich komplett bis zu dieser Zeit laufen, oder? Gibt es da schon so Zeitfenster, die dir irgendwie bekannt sind?
Also es ist ja, glaube ich, für alle Beteiligten wünschenswert, nicht nur möglichst schnell jetzt diese Personalie zu klären oder diese Personalien, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass diese, dass sie möglichst schnell anfangen. Ja, und ich glaube, dass auch Thomas Hitzlsperger nicht todunglücklich wäre, wenn sein Nachfolger nicht erst im Herbst 2022 anfangen würde. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, bei beiden Männern, über die wir jetzt gesprochen haben, Alex Werle und Jochen Sauer, wäre auch ein relativ kurzfristiger Einstieg denkbar. Ja, wir wissen bei Werle, der hat jetzt Vertrag abgelehnt. Da fängt jetzt nicht nur der Christian Keller dann als neuer Sportgeschäftsführer an. Die haben auch noch einen Geschäftsführer für seine Nachfolge gefunden. Also sprich, die würden dem Alex Werle dann bestimmt auch nicht die Tür zuschlagen, wenn er sagt, Leute, kann ich vielleicht noch ein bisschen früher gehen, sondern vielleicht wären sie sogar froh drüber. Und auch glaube ich, dass man beim FC Bayern dem Jochen Sauer sicherlich nicht die Chance verwehren würde, wenn er sagte, ich habe hier ein Angebot vom VfB Stuttgart, kann dort in leitender Funktion tätig sein. Den wäre dran gelegen, dass es nicht erst nach irgendwie im Sommer passiert, sondern schon schneller. Dann wird auch da eine Lösung zu finden sein. Deshalb, ich glaube, dass, oder könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht sogar zum 1.1. vielleicht schon, oder zumindest nicht erst am 1. Juli die Ablösung von Hitzlsperger kommt.
Dem ist nichts hinzuzufügen von Marco. Und was wir ja wissen, ist, dass am Sonntag nochmal ein Spiel ansteht, 17:30 Uhr. Das Bundesliga-Jahr wird abgeschlossen von der Partie, glaube ich. 1. FC Köln gegen VfL Stuttgart. Ich glaube, danach gibt es noch ein Abendspiel. Ich glaube nicht. Nein, 17:30 Uhr, letzte Ansetzung. Und möglicherweise ist ja die Entscheidungswege sind dann besonders kurz, wenn man sich so ein bisschen trifft in den VIP-Räumen. Die Sportbild ließ heute schon verlauten. Da wird's dann fix gemacht am Sonntagabend, und auch nach all dem, was wir wissen, scheint es eine klare Tendenz zu geben, die zeigt in die Domstadt. Wir werden darüber berichten. Ihr wisst, wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann gibt's nur eins, das MeinVfB Plus Abo in der MeinVfB App. Und ich würde sagen, bevor wir noch einmal einen kleinen Bogen Richtung Sportliches hinbekommen in dieser Runde, gehen wir noch mal kurz in die Werbepause.
Advent, Advent, der Bohlen brennt, und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom Debitel. Hol's dir jetzt auf freenetdigital.de.
Vielleicht sind am Sonntagabend nach den Wölfen die Geißböcke dran. Wir wissen es nicht, aber wir werden jetzt drüber sprechen. Christian, der Last-Minute-Sieg vom FC gegen Wolfsburg. Was denkst du, was macht der mit der Ausgangslage auch vor der Partie jetzt des VfB am Sonntag?
Ja, rein tabellarisch ist es ja nun so, dass der VfB Köln nicht mehr einholen kann. Ich glaube, das wäre zumindest bei einem Unentschieden punktuell noch möglich gewesen. Also der VfB mit einem Auswärtssieg punktemäßig mit dem FC noch gleichziehen können. Auf der anderen Seite kann er vielleicht noch an den Wölfen vorbeiziehen. Ich glaube, nachdem ja ich normalerweise von uns beiden derjenige bin, der gerne vorige Spieltage und so auseinanderdröselt und fragt, ist das gut oder schlecht, bin ich jetzt mal derjenige, der sagt, ich glaube, das ist völlig wurscht, wie der FC in Wolfsburg gespielt hat, zumal ich glaube, das ist auch der Anspruch, den sie an sich selbst hatten. Und vielleicht, um das Ganze positiv zu drehen, gibt es beim FC jetzt auch so eine kleine Genügsamkeit. So 22 Punkte reicht ja jetzt auch, ne? Also vielleicht sind sie ja in Bescherlaune. Ganz ehrlich zugebe, das ist vielleicht eher der Wunschvater des Gedanken. Aber so der letzte Spieltag vor Weihnachten, FC, ich glaube tatsächlich, Marco, dass er der VfB derjenige ist, der wirklich auch noch eine Rechnung offen hat und da noch ein bisschen mehr an Motiven hat, würde ich mal sagen. Zum einen Stichwort 0-5 gegen Bayern, was man wieder gut machen will, zum anderen Pokal aus, was man, glaube ich, noch im Hinterkopf hat.
Das stimmt, ja, habe ich auch gerade dran gedacht, habe aber andererseits irgendwie gar keine so große Lust mehr jetzt, da nochmal so ganz tiefe Gedanken zu machen, wer hat die bessere Ausgangssituation, wie sieht's aus? Ich habe grundsätzlich große Sympathien für den 1. FC Köln, weil ich irgendwie die Stadt mag, die Mentalität, dieses Chaos und all diese Dinge, ist mir sehr sympathisch, was dort immer passiert, ist sehr unterhaltsam. Sie scheinen jetzt einen Trainer gefunden haben, der mir auch sehr gut gefällt. Und deshalb freue ich mich einfach jetzt auf vielleicht dann nochmal ein schönes Spiel, das man dann am Sonntag um 17.30 Uhr, glaube ich, erleben. Das letzte Bundesligaspiel vor Weihnachten. Vielleicht wird es ja nochmal irgendwie noch mal so ein schöner, runder Abschluss, bevor wir uns dann an die Lebkuchen und Gänsekeulen machen. Ja, also das würde ich mir wünschen. Und vielleicht dann geht es ja dann 3-3 oder so aus. Das wäre ja. Aber der VfB, und da bin ich überzeugt davon, hat sehr gute Chancen, dort was zu holen.
Also was wahnsinnig auffällig war, Philipp, direkt nach dem Spiel gegen die Bayern, war das wirklich jeder der Protagonisten beim VfB sofort schon das Visier ausgerichtet hat auf dieses Köln-Spiel. Also alle haben unisono gesagt, jo, war jetzt scheiße, aber wir haben jetzt nochmal die Chance, das alles wieder gut zu machen. Wollen unbedingt nochmal punkten in Köln. Und ich glaube, nochmal so ein bisschen auf deine 15 vor Weihnachten zu sprechen zu kommen. Der VfB hat jetzt schon 17 und ich glaube, wenn er dann jetzt mit 18 oder im Idealfall sogar 20 Weihnachten feiern kann, dann wäre das schon okay.
Egal wie, also ob es jetzt 18 oder 20 wären, du hättest die halbe Miete im Sack, weil das ist wenn du die Rückrunde genauso stabil spielst, ist es nach menschlichem Ermessen der Klassenerhalt. Ich finde, du hast auch da wieder mal gesehen, was diese Mannschaft ausmacht, nämlich Zusammenhalt und Mentalität. Und was soll ich da jetzt großartig irgendwie aus der Reihe fallen und alles in Frage stellen, weil mich ein Champions League-Sieger 5-0 im eigenen Stadion kurz auseinandergebaut hat, aus klar zu benennenden Gründen, ja, über die wir vorher gesprochen haben. Also
oder auch nicht gesprochen haben,
ja, aber egal. Das Beste, was du tun kannst, ist dich fokussieren, nächste Aufgabe, zack, ran und Mund abwischen und das Ding annehmen einfach. Und das werden sie machen. Ich glaube, es kommt, da hat Marco nicht Unrecht, den Mannschaften beiden zu passen, dass so die Ausgangslage so ein bisschen, die will nicht unbeschwert sie nennen, aber sie ist halt nicht so, dass es irgendwie mit dem Rücken zur Wand um alles geht. Insofern, da kommen meistens ganz gute Fußballmannschaften raus, zumal es zwei Mannschaften sind, die Fußball spielen können und wollen. Ich habe mir das Spiel angeschaut von Köln gegen Wolfsburg. Das war ein Spektakel und es war Baumgartenfußball par excellence, Powerhouse bis zur letzten Minute. Wir sind hier nicht tot. Wolfsburg dachte, die haben das Spiel zweimal im Sack, hatten sie nicht. Und am Schluss kommt der, dem sie in Köln ein Podest bauen, nämlich Modest, und macht dann halt in der Nachspielzeit die Glocke rein. Ja. Was ich gesehen habe, das war noch krasser als im Pokalspiel, gegen den VfB Köln, hat eine unglaubliche Vertikalität. Das heißt, wenn die den Ball haben, geht's sofort Schnörkel los nach vorne. Es werden immer Schnittstellenbälle gespielt, alles geht in die Tiefe. Und das finde ich eigentlich atypisch für eine Mannschaft wie Köln, die halt als, glaube ich, letzte in der Bundesliga mit so klassischen 2-9er-Schlachtrossen aufläuft. Da vorne spielen Andersen und Modest, sowas spielt heute eigentlich keiner mehr, so eine Art von Fußball, ja, oder so aufgestellt. Aber er funktioniert und das wird also die Aufgabe sein, der sich der VfB stellen muss. Und dann, glaube ich, bevor wir nochmal einsteigen und die Sendung dann irgendwann tot machen, killen, wie Matarazzo jetzt sagen würde, hören wir uns erstmal an, was unser Taktikexperte zum Spiel zu sagen hat.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der erste FC Köln gehört in dieser Saison zu den Mannschaften, die mit den dominantesten und offensivsten Fußball spielen in der Liga. Denn sie gehören sowohl, was den Ballbesitz anbelangt, als auch bei den abgegebenen Schüssen zu den Top 4 der Liga. Dementsprechend spielen sie auch ein relativ offensives System mit potenziell viel Personal im Zentrum, nämlich eine Raute mit relativ offensiven Halbspielern. Wobei Köln nach wie vor unter dem Problem leidet, dass ihnen mit Skiri ihr Abräumer auf der 6 fehlt. Für den haben sie nicht wirklich einen Ersatz in der Mannschaft, der halt diese Räume hinter den offensiven Achtern zwischen Mittelfeld und Abwehr wirklich dicht halten kann. Da muss man mal abwarten, ob er gegen den VfB wieder spielen kann. Im Pokalspiel gegen den VfB haben sie seinen Ausfall mit einer Systemumstellung kompensiert und eben eine Mischung aus 4-2-3-1 und Raute gespielt, wo dann halt einer der Halbspieler sich in die Doppel-6 fallen lässt und sie da zu zweit versuchen, das Zentrum vor der Abwehr zu kontrollieren. Wie sie es auch immer jetzt in der Liga lösen werden, mit oder ohne Skiri, wird Köln sicher gewohnt ambitioniert auftreten. Sie werden offensiv verteidigen, vielleicht auch mutig aufbauen, wobei sie auch Modest und Andersson vorne aufstellen könnten. Und dann eben mehr mit langen Bällen wahrscheinlich aufbauen würden. Da ist Köln also durchaus variabel. Ein Schwachpunkt wiederum ist sehr wahrscheinlich die Abwehr bzw. die Restverteidigung, die individuell einfach nicht so überragend aufgestellt ist, als dass sie da wirklich alles wegverteidigen könnten, was bei diesem offensiven Verteidigen so auf sie zukommt. Die kann man mit einem ideenreichen, schnellen Vertikalspiel innerhalb der Offensive zwischen den Linien und eben auch mit Bällen hinter die Abwehr durchaus in Verlegenheit bringen. Der VfB könnte auch versuchen, mit langen Bällen das hohe Pressing zu umgehen und dann zwischen den Linien die Abpraller aufsammeln, wobei der VfB eben aktuell nicht so richtig diesen Stürmertyp dafür hat. Trotzdem sind auf jeden Fall Ansätze da, wo man mal schauen muss, ob die reichen oder ob man ohne Zuschauer im Rücken vielleicht dann auch zu passiv wird gegen Kölns Intensität. Jedenfalls steht zum Abschluss der Hinrunde nochmal ein Spiel in Aussicht, in dem beide Mannschaften Fußball spielen wollen und das an guten Tag auch richtig gut können.
Vielen Dank. Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr Jonas Bischofberger, der uns mit der Taktikvorschau auf den nächsten Gegner beglückt. Und das war alles andere als am Rande des Hühnerhaufens, würde ich an der Stelle sagen. Was ich interessant finde, also Philipp, du hast es gerade schon angesprochen, Vertikalität. Und wenn wir da nochmal darüber sprechen, dass der VfB einfach aus diesem Pokalspiel noch eine Rechnung offen hat. Wenn ich an dieses Pokalspiel denke, dann weiß ich einfach nur noch, dass der VfB in meinen Augen offensiv so gut wie niemanden hatte, der irgendwie für Gefahr hätte sorgen können. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu diesem Spiel, das uns jetzt am Sonntag erwartet. Denn der VfB hat jetzt auch Offensivwaffen.
Das ist so. Das ist so. Die Frage ist halt, wie er es auf den Platz bringt. Also mir hat beispielsweise das gefallen, was er in der Startformation auf den Platz gebracht hat. Von der Bank kam danach halt überhaupt kein Schwung mehr. Also da, wo du eigentlich denkst, okay, hier kann ein VfB Stuttgart aktuell gerade nochmal richtig Qualität von der Bank holen. Silas, Führig, das war halt nicht der Fall. Ja? Silas hat seine eigenen Probleme, nämlich erstmal wieder irgendwie in eine 100% Wettkampfherde zu kommen. Führig eigentlich auch dazu atypisch den Fehler gemacht, der dann zum 0-3 geführt hat. Also da, finde ich, hat der VfB gerade eher ein Thema. Zumindest ist das der aktuellste Eindruck. Von der Bank kommt kein Schwung. Ja, und dann hast du, finde ich, noch was gesehen, was vielleicht auch eine Rolle spielen kann, gerade hinsichtlich der beiden Bullen, die da auf die Abwehrreihe zulaufen werden am Sonntag. Also der Switch, Ito nach vorne zu ziehen auf die Sosa-Position und dafür Kämpfler hinten reinzustellen, der mag situativ Sinn gemacht haben für den Trainer. Ich glaube, Zukunft hat er nicht, weil wenn ich mir anschaue, was Kempf A geboten hat, gut nach einer langen Pause, aber auch B, was halt die letzten Wochen Stabilität da war durch diese eingespielte Kette, Mavropanos, Anton, Ito. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Vorteil, sage ich jetzt mal, nehmen wollen lassen würde, freiwillig sozusagen, vor diesem Spiel. Ich bin mir da unsicher.
Ich glaube, vieles steht und fällt auch damit, ob Borna Sosa wieder auf dem Platz wird stehen können am Sonntag. Ne? Das ist noch eine Nummer, die ein bisschen fraglich ist.
Ja, er hat ja jetzt mit seiner Mutter das Riesenrad auf dem Stuttgarter Schlossplatz mehrfach gefahren. Vielleicht hat das seiner Heilung in irgendeiner Form beigetragen. Jedenfalls heißt es plötzlich, er könne vielleicht doch noch am Sonntag mit nach Köln reisen und spielen. Das war eigentlich jetzt, davon war man nicht mehr ausgegangen. Es hieß ganz klar, der kommt im neuen Jahr zurück. Am 8.1. geht's schon auswärts in der Trolley-Arena. Marco, da klingelt's, ne?
Da klingelt's, aber gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, weil ich war vorher kurz davor zu sagen, alles wird ganz toll beim VfB, wenn die erstmal im Winter im Vorbereitungstrainingslager in Spanien waren und Kalajdzic und Silas eine lange Vorbereitung mitmachen können, dann werden die wieder alle fit, dann fiel mir ein, es gibt ja gar keine Winterpause mehr. Deshalb gut, dass du es nochmal gesagt hast, 8. Januar, das Auswärtsspiel in Fürth, wahrscheinlich sogar das Auswärtsspiel, auf das ich mich am meisten freue, nämlich, ihr wisst auch warum, ja, ich habe ein großes Last, aber ich habe mich damit abgefunden und habe auch aufgehört, dagegen anzukämpfen. Ich habe es akzeptiert, dass ich quasi abhängig bin von Gummibärchen jeglicher Art. Und dort ist bekanntlich Trolli zu Hause. Und wir waren beim letzten Mal schon. Wart ihr beide dabei? Ich weiß es gar
Nein,
nicht mehr. Philipp,
du auf jeden ich Fall. Ich war dabei, ne? Ja.
Und da waren wir vor dem Spiel. Das war noch zu Zweitliga-Zeiten, da haben sie dann sogar noch, glaube ich, 2-0 verloren, völlig unnötig. Ja, aber wir wurden zumindest mit unserem Besuch im Trolley-Shop entschädigt, wo einem die Kiloware quasi hinterhergeworfen wird. Da freue ich mich drauf. Sprich, womit auch dann die Frage beantwortet ist, ob ich mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starte. Antwort: Nein.
Ja. So, hätten wir das auch geklärt. Aber vor Fürth kommt noch Köln, Philipp.
Ja, also ich, wie gesagt, für mich die beiden größten Themen, die der Trainer hat jetzt in den Tagen. A, gehe ich zurück auf meine eigentlich stabile Abwehrformation, die davor schon da war. Und B, was kann ich tun, um von der Bank dann im Spielverlauf mehr initiieren zu können? Das war halt zuletzt nicht der Fall. Es ist schön und gut, wenn Silas da gebracht wird, weil die Leute natürlich aus dem Sattel gehen. Ja, jetzt sind sie nicht mehr da, aber es ist natürlich emotional macht es was, auch mit der Mannschaft dann. Ja, und ansonsten schwierig, ja. Du hast jetzt auch natürlich da hinten dran einfach nicht mehr diese Spieler, momentan zumindest, die dir wirklich einen Boost geben. Kalajdzic, Marco hat es gerade angesprochen. Der Plan zwar selbst, in Fürth wieder im Kader zu stehen, würde ja mal vorsichtig sein, ob das wirklich klappt. Und am Sonntag ist er definitiv nicht dabei. Ja. Wäre Borna Sosa wirklich eine Option, wäre das was? Denn die Abwehr-Hintermannschaft des FC, die sah auch, wenn es am Schluss ein Sieg war gegen Wolfsburg, alles andere als sattelfest aus. Bruno Hübers mit einem Hüftschwung wie ein geistiger Libero, der hat dann schon sein ein oder anderes Problemchen gehabt. Ja. Das könnte man ausnutzen. Und ich habe in die Datenbanken geschaut die Tage. Der VfB entwickelt 30% seiner Treffer und, glaube ich, fast die 40% seiner Angriffe über die linke Seite. Und da hat es natürlich Hiroki Ito gut gemacht, aber Borna Sosa hat einfach eine andere Qualität.
Definitiv, zumal jeder, der sich daran erinnert, Borna Sosa auch noch gute Erinnerungen hat an den 1. FC Köln. Er hat nämlich beim letzten Auswärtsspiel einen Freistoß geschlagen, den dann Sascha Kalajdzic, der schmerzlich vermisst wird, eingenickt hat, unwiderstehlich eingenickt hat. Also in der vergangenen Saison gab es einen 1:0 Auswärtssieg in Köln und ich glaube, das war das, was viele Fans auch jetzt am Sonntag mit Kusshand nehmen würden.
Übrigens eine Formulierung, die mein früherer, also als meine ersten journalistischen Erfahrungen gemacht habe, als 14-Jähriger bei der Feinger Kreiszeitung, dem Enzbote, wo auch unser geschätzter Kollege Peter Stolterfoth seine ersten Spuren sich verdient hat, da gab es immer einen Chefredakteur, der diese Formulierung aufs Schärfste verboten hat, dass jemand irgendwas einnickt. Ich meine, wenn hier einer einnickt, dann bin ich heute Nachmittag, wenn die Zeitung abgeschlossen ist, aber sonst auch nix. Ja? Insofern...
Erlaubt es aber die Formulierung mit Kusshand?
Mit Kusshand ist schön. Mit Kusshand, ja. Mit Kusshand würde ich.
Erinnert mich an Timo Werner.
Ja. Mit Kusshand würde ich jetzt diese äußerst launische Sendung abschließen wollen, Leute. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Eine letzte Frage ist noch offen, ja. Philipp. Wirst du wieder 5 Euro setzen?
Ich werde wieder 5 Euro setzen und willst du wissen, auf was?
Selbstverständlich.
Auf Unentschieden.
Ja, würde ich 5 Euro setzen, was ich vermutlich nicht tue, weil ich habe, wo machst du das eigentlich? Irgendwie bei machst du
Bet365 online? Ist mein Anbieter, also da gibt's ja Dutzende.
Aber es gibt ja viele andere gute Wettanbieter. Ja.
Ne? Ich habe mich schon von so vielen locken lassen, die locken am Anfang, sie verdoppeln dann irgendwie deinen Einsatz und sowas, da war ich schon bei ganz vielen dabei und sehr schnell war dann aber alles weg und noch viel mehr, deshalb verkneife ich mir das wahrscheinlich, aber würde ich wetten, würde ich auch auf den Unentschieden wetten, ja.
Ich glaube, mehr ist einfach nicht mehr hinzuzufügen heute, oder? Extra Länge, Spezialthemen, wie immer, wenn die Vereinspolitik eine Rolle spielt, dauert es hier ein bisschen länger, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß, wenn ich hier in unsere kleine illustre Runde gucke. Und wie gesagt, am Anfang der Sendung habe ich es ja schon erwähnt, wenn ihr den NLZ Newsflash vermisst, dann nix wie ab in die MeinVfB-App. Holt euch das Abo, wenn ihr das nicht schon habt. Ab Freitagmorgen 9 Uhr. Christian und ich, wir werden jetzt noch mal schön uns 20, 30 Minuten über die Leistungen der Nachwuchsmannschaften austauschen, die so gut wie in Winterpause sind.
Ne? Das machen wir und sagen aber an der Stelle noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Marco Schumacher, der wie immer mit all seiner Expertise uns beglückt, jede Vorlage eingenickt hat, die sich ihm geboten hat und den wir mit Kusshand gerne wieder das nächste Mal in eine der nächsten Folgen einladen.
Ihr gebt so wahnsinnig gute Vorlagen und wahrscheinlich und nicht mal abgesprochen, muss man auch mal dazu sagen. Ja, nein, ganz im Ernst, das war mir wie immer eine ganz große Freude. Ich danke herzlich für die Einladung, zumindest ich von meiner Stelle, weil nächste Woche macht ihr es allein. Wünsche dann schon mal allen ein schönes Weihnachtsfest und dann freue ich mich darauf, vielleicht im nächsten Jahr wieder irgendwann eingeladen zu werden.
Sehr gerne immer wieder. Ich, Philipp, drehe jetzt noch ganz kurz hier ein bisschen Musik auf und höre den großen Hit von Mariah Carey. All I want for Christmas is Köln.
Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcaststadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.